Hallo und herzlich willkommen zum Rollenspiel Prepcast, der Podcast, in dem wir Rollenspiel preppen mit mir Philipp und mit Mirko.
Hi, was geht?
Was geht ab? Mirko, es ist eine Zeit, in der Kickstarter released wird. Heute habe ich es bekommen, ich halte es noch nicht in den Händen, aber das PDF ist da, Mythic Bastion Land.
Oh mein Gott.
Wir freuen uns wahnsinnig drauf.
Es ist so toll.
Was ist Mythic Bastion Land?
Es ist das Mythic Bastion Land aus Tiro.
Was ist Mythic Bastion Land? Willst du kurz erklären?
Das ist so ein Rollenspiel. Wo man so würfelt und man spielt so Ritter.
Gut, danke, dann machen wir weiter.
Ja, das ist doch dein Talking Point. Ja, also man spielt so Ritter, man würfelt es aus und das basiert auf Into the Odd und ist, glaube ich, der Vorgänger von Into the Odd, hat ein bisschen mehr Regeln dazu, aber im Prinzip ist es ein Rules-Light Heavy Roleplay Rollenspiel.
Genau, ja, reiht sich in die Reihe von Into the Odd und Electric Bastion Land ein, oder?
Genau, das Roll Under, glaube ich. Wie finden wir Roll Under so?
Roll Under? Ich persönlich hasse Roll Under. Aber ich werde.
Das ist ein Wort, das wir in diesem Haus nicht sagen.
Ja, es tut mir wirklich leid. Solange die Füße an meinen Tisch trägst, wird nicht gehasst, aber bei mir wird gehasst. Das ist wirklich das was ich am Mausritter. Es holt mich nicht ab. Ich finde es unintuitiv. Aber ich kann mich an vieles gewöhnen und ich bin ehrlich, für süße Mäuse war es mir es wert, mich dran zu gewöhnen. Es ist nicht gekleben geblieben, die Spaghetti ist langsam am Kühlschrank mit so einem flatschenden, quietschenden Geräusch runtergerutscht. Aber ja, vielleicht ist das für mich bei Mythic Bastion Land so, weil arthurische Sagen als Stoff, das holt mich auch ab, ne? Mit meinem Mediavistik-Studium, was da so im Hintergrund rum.
Ich krieg das auch bestimmt gehomebrewed.
Rumwackelt.
Dass man einfach würfelt und
bin
dann
ehrlich, spiele ich notfalls mit Shadow Dark.
Okay, now
we're talking.
Ich glaube, es würde schon reichen, wenn man einfach einen Modifikator nimmt und dann gegen eine 10 würfelt. Ich glaube, es kommt ungefähr aufs selbe raus. Ich will mich jetzt nicht
es
so sehr aufs Fenster
lehnen,
aber Mathematiker unter euch, ihr wisst, was es ist. Auf jeden Fall, das Buch kam, ich habe vorhin auch reingeschaut. Also das PDF kam, ist noch nicht ganz fertig, es fehlen noch ein paar Artworks, aber ja. Wow, es ist schön.
Sieht richtig cool aus. Ich bin gespannt. Ich habe richtig Bock, das zu zocken.
Es muss passieren. Ja, ich weiß nicht, ob du es schon angeplant hast, aber ich werde jetzt schon die ersten Menschen dazu langsam überreden und anfangen, wie Inception bei denen so in den Tresor, ins Innerste, langsam Mythic Bastion Land reinzusetzen.
Ah, okay, ja, schlau, sehr gut.
Ich bin über was gestolpert im Discord von Shadow Dark. Da schaue ich immer mal wieder rein, was released wird und hat jemand was geplaytestet und ich habe das reingeschaut und fand das cool und dann hat jemand namens Future Wolf einen älteren Blogbeitrag geteilt von Joseph Manola über Conceptual Density und der heißt in Wahrheit Conceptual Density or What are RPG Books for Anyway aus dem Jahre 2016.
Okay.
Er ist fast 10 Jahre alt. Er ist aber gealtert und unheimlich nett und dieses Konzept, ich hab den gelesen, der ist relativ kurz. Könnt ihn einfach googeln. Ich habe den Titel Conceptual Density, Joseph Manola findet ihr sofort. Der Wahnsinn. Er stellt die Frage, wozu braucht man die Dinge eigentlich, wenn die sich nur so an Klischees abarbeiten? Also wenn da drin steht, da sind Trolle und die sind böse und essen Leute und kidnappen die. Und der Blacksmith hat halt so einen Bart und redet tief und schmiedet und hat eine Schürze fair an und so. Und ich fand, das hat es ganz gut getroffen, was ich manchmal so bemängele an den Fließtext-Abenteuern. Und dass so ich eigentlich nur so Stichpunkte brauche und dann kriege ich quasi über meine mannigfaltigen Assoziationen, die über Jahre in mich reingehämmert wurden, das schon hin, den Schmied als Schmied zu beschreiben. Mhm. Aber was braucht man denn tatsächlich und wozu braucht man eigentlich diese Bücher? Nämlich für die wirklichen Ideen, die bei einem auch landen. Also wenn man das aufmacht und dann steht da nicht nur drin, der ist ein Schmied, sondern der riecht nach Rosen und in seiner Freizeit macht der so und sowas. Und das hat dann was mit dem Abenteuer zu tun, ja, oder bereichert die Narration irgendwie. Ja. Das ist etwas, was ich mir enorm wünsche. Und das ist auch was mir aufgefallen ist, hat mir ein bisschen bei dem Pirate Borg Startabenteuer gefehlt.
Ja, voll.
Die Conceptual Density. Und ich habe das so sehr, ich habe da ganz viel drüber nachgedacht und bin dann durch meinen Schrank und habe dann geguckt, welche Bücher gefallen mir eigentlich wirklich gut. Und es da, wo möglichst viele Ideen und so interessante Anstöße auf möglichst wenig Worte kommen und so viele, viele Ideen, eng gepackt, leicht abrufbar für mich, das hat echt meinen Blick auf mein Regal verändert. auf viele Art und Weise und hat auch mir gezeigt, was gerade für mich funktioniert. Vielleicht ist es in einem Jahr schon wieder anders, keine Ahnung, aber gerade hatte ich das. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich hat das voll den Unterschied gemacht.
Kann ich total nachvollziehen, ja. Ich glaube, dass sich auch viel verändert hat und da viel, verschiedenste Dinge viel besser umgesetzt werden mittlerweile, weil ich finde ganz interessant, was du gesagt hast, was brauche ich überhaupt? Ne? Du hast neulich ein Oldschool, also Oldschool stimmt natürlich nicht, ne? Aber so sozusagen ein 2010er Jahre Abenteuer gespielt, wo irgendwie so die Fließtextdichte am höchsten war, gefühlt für mich zumindest. Ja. Ja? Und also mit Schneefötchen im Märchenwald. Und da stehen so viele Sachen beschrieben drin. Und ich frage mich aber immer, ist es so ein Chicken-and-Egg-Problem auch? Weil ich schon so viele davon gelesen habe, habe ich deswegen so viel Vorstellungen oder so viele Konzepte schon verankert. Und wenn da steht, da ist der Schmied, dann muss ich an so viele Konzepte denken, die ich mit der Zeit irgendwie in solchen Abenteuern gelesen habe und mache so einen Mischmasch. Könnte ich das auch, wenn ich von Anfang an nur so Stichpunkte mit Motivation bekommen hätte für NPCs? Ich weiß es nicht genau. Ja, oder wenn, also das ist so ein bisschen das Ding, also ich glaube wirklich Chicken-and-Egg-Problem ist da das Ding, ja, was war, oder nicht, ist nicht wirklich ein Chicken-and-Egg-Problem, aber was ist zuerst da gewesen, dass ich es nicht mehr brauche oder dass ich so viele davon lesen musste oder gelesen habe, keine Ahnung, aber ich glaube mittlerweile hat sich ganz viel da getan, dass solche Konzepte nur noch ausführlich beschrieben werden, wenn sie auch irgendwie einen Mehrwert bringen danach. Also, dass jemand nach Rosen riecht und danach ist es nicht relevant, das passiert ja mittlerweile in ganz wenigen Abenteuern.
So, genau, also mir hilft das einfach, wenn da jemand eine coole Idee hatte, irgendwie was man bespielen kann und dann später, keine Ahnung, finden wir raus, dass der Bösewicht auch nach Rosen riecht und dann finden wir raus, oh mein Gott, das ist dem seine Spur oder so. Und irgendwie ist es für mich interessant, wenn da so solche Ideen drinstehen. Oder auch, welche Ideen sind für mich als Spielleiter interessant? Das ist auch eine gute Frage. Ja. Also finde ich es relevant, was auf der Seite 4 steht, wenn da einfach, also ist ein dunkler Turm mit bösen Dingen drin. Ja. Okay. So, okay, das kann ich eigentlich selbst ausfüllen. Da bin ich vielleicht auch auf einem hohen Niveau.
Ja, aber also, ja, klar.
Das kriegt man schon hin, aber wenn dann sagst, das ist ein cooler Turm. Und alles ist, keine Ahnung, so gebrandet, dass die Leute drin glauben, sie wären auf dem Mond. Das ist irgendwie eine lustige Idee. Und darum kann ich dann schon fast wieder das Abenteuer bauen. Was du meinst, ja. Und ich fand einfach schön, eine Begrifflichkeit dafür zu haben, so eine konzeptionelle Dichte in dem Abenteuer. Wie viele Ideen sind wirklich drin, die mich ansprechen? Ich glaube, es sind immer viele Ideen drin, aber manche Ideen sind halt von anderen oder ausgeliehen oder halt bedienen eine gewisse Sache. Und ich fand den Artikel sehr interessant, auch 2016. Ne? Also,
okay, interessant. Ist schon busy, ja. Können wir theoretisch mal verlinken in den Shownotes.
Und auch theoretisch. Praktisch.
Und auch praktisch.
Okay, na gut. Ja, lest mal rein.
Geil, ja, lest mal rein. Mirko, ich war an einem Ort, der zauberhafter für mich persönlich nicht hätte sein können. Und zwar war es eine Sporthalle in einer kleinen Stadt, nicht so etwa eine halbe Stunde von mir oder 20 Minuten von mir.
Ja.
Und zwar war ich in Weinheim in der Sporthalle bei der Veranstaltung von der ACW Wrestling League. Eine lokale Wrestling Liga, Deutschlands älteste Wrestling Liga, die ACW. Und ich war das erste Mal, um ehrlich zu sein, auf so einem deutschen, in Anführungszeichen Amateur-Wrestling-Event. Halt dein Maul, war das geil. Es war so gut. Ich habe so viel Lust wieder sofort auf World Wide Wrestling als Rollenspiel bekommen. Ey, und vor allem, es hat mein Konzept von Pacing in Rollenspielen, in so Drama-Rollenspielen, total angepasst. Ich habe so viel gelernt. Es war so witzig, weil die Creatives da von der ACW und diese Stories, die da geschrieben wurden, ich weiß gar nicht, ob die Creatives haben oder ob das die Wrestler selbst machen, keine Ahnung, so geil war. Ey, das war eine dreistündige Veranstaltung und da ist mehr passiert als in 5 Staffeln Marienhof. Das war so krass. Es war völlig absurd. Da sind einfach, also auch die Ideen, dann ging es die ganze Zeit darum, ich fasse kurz zusammen, es ging darum Folgendes, die ACW ist ja die Liga, die Promotion. Und dann gibt es eine andere Promotion. Die EWC oder so hieß es, glaube ich. Und die sind super böse. Und da ist einer praktisch, hat so einen Heel-Turn gehabt und ist vom Babyface zum Bösewicht, zum Heel geworden, schon in der letzten Veranstaltung wohl, keine Ahnung. Und er hat dann die wieder ins Leben gerufen und diese EWC und hat nur so die stärksten, größten europäisch-deutsch aussehenden Leute, also gar nicht nazimäßig, sondern einfach nur die größten Muskelberge bei ihm irgendwie dabei. Und dann sind die da rein und haben so gegeneinander Promos ins Mikrofon geplärrt. Und dann ist so einer, hat so einen Titel gewonnen, auch so ein Bösewicht. Und dann haben die dem so dabei geholfen zu betrügen und sind reingekommen. Dann hat er auch so das T-Shirt von der EWC zugeschmissen bekommen und ist den so gejoint. Aber in derselben Show wurde er dann von denen wieder verraten und so da. Ich habe gedacht, ich sterbe. Es war so witzig. Athletisch auch, wahnsinnig hohes Niveau. Aber die Storytelling, das Pacing, innerhalb von 3 Stunden ist mehr passiert. Und so muss man eine Folge World War Wrestling spielen. Ist genauso. Ja. Es darf nicht um den Titelkampf in 2 Folgen gehen. Das muss alles da passieren. Verrat, Liebe, alles in einem Event. Wahnsinnig geil. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr die Chance habt, mal zu einer lokalen Wrestling-Liga zu gehen, bei euch in der Nähe, macht es unbedingt.
Oh mein Gott, wie viele Leute sind da so ungefähr?
Das war voll. Also
20.
Hä? Nein. Ja, so 150 oder so.
150?
Ja, Zuschauer meinst du?
Ja.
Ja, sowas, keine Ahnung, ja.
Ja, krass.
Halt so eine volle Sporthalle außenrum. Man sitzt halt auch direkt am Ring, ne? Es gibt keine Plätze weit weg. Du sitzt da. Die laufen an dir vorbei. Die geben dir High Five, die Wrestlerinnen und Wrestler. Du kannst in der Pause mit denen reden. Das sind
mehr als 150 Leute, oder?
Ja, das war ja, der Ring steht ja noch in der Mitte und dann werden auch noch Würstchen und Bier verkauft und so. Also, ich war jetzt meine Schätzung. Müsste mal gucken, wahrscheinlich, ich bin schlecht im Zahlenschätzen. Vielleicht waren es auch mehr oder weniger.
Ich kann dir sagen, wie man das macht. Man stellt sich so vor, man zählt quasi so einen Abschnitt, da guckt man, wie viele Leute sind da drin. Man guckt, wie viele sind 10 und dann zählt man quasi die Abschnitte, die es ungefähr sind.
Wahrscheinlich waren es mehr als 150 Leute.
Genau, aber wenn du sagst, eine Turnhalle voll, habe ich ein Verständnis. Ne? Ja, die haben nicht die SAP-Arena vorgemacht, sondern eine Turnhalle. Aber das finde ich schon, beeindruckend. Ich finde das cool.
Ja, also es war super, wirklich. Es war richtig, richtig cool.
Ich bin fasziniert. Ich habe mal jemanden gekannt, der dort gewrestelt hat.
Ja?
Ja, ganz früh, als ich noch jünger war. Und den habe ich gefragt, ist das eigentlich alles echt? Er hat gesagt, ja.
Der Lügner! Der Lügner!
Mich eiskalt angelogen, aber das war auch ein Villain, glaube ich. Das war ein Villain.
Ein Böser. Ja. Okay. Ja, also war wahnsinnig gut. Ich werde auf jeden Fall bald wieder World Wide Wrestling leiten.
Weißt du, was ein Evergreen ist wie Wrestling? Die Loki Battle Mats an unseren Tischen.
Das stimmt, ja.
Denn jedes Mal, wenn ich die 5. Edition leite und ich muss mal schnell irgendwas leiten, dann habe ich die Wahl, entweder nehme ich so eine Pathfinder Flip Mat raus, die ist immer so gekruspelt und funktioniert nicht richtig und wälzt sich so.
Nicht mehr.
Die ist auch sehr dunkel. So, also ich finde die schön, ich glaube, ich lege die auch drunter, aber so, ich finde es aber schön, dass du nicht wieder hassen gesagt hast.
Ich benutze sie nicht mehr.
Was wir hier nicht sagen. Ich mag die trotzdem. Aber das Ding ist, wir nutzen ja immer diese Loki Battlemats. Ich auch. Ich habe die auch letztens vor kurzem erst wieder genutzt, denn die funktionieren einfach super, um mal eben schnell was hinzulegen und dann zu spielen. Das setzt wirklich das Spiel in den Mittelpunkt und hilft dir einfach dabei, eine Geschichte zu erzählen. Und dieselben Jungs, also erstmal, ich treffe die auch immer auf der Messe und so, ich finde die echt lustig. Und das ist ja so ein nettes Projekt. Das sind im Prinzip Bücher, in denen Battlemaps drin sind, die spiralgebunden sind, damit man sie auf den Tisch legen kann und dann kann man damit spielen, ne?
Genau, gibt es in unterschiedlichen Größen und Formaten. Gibt es in
ganz klein auch?
Genau, gibt es in ganz klein, verstehe ich nicht, gibt es aber auch in ganz groß und gibt es aber auch in normal groß. Ich bin das Thema in ganz groß, du hast die eher in so A4, ne?
Ich habe auch so ein Double Book auf Dungeon Maps, das ist wirklich auch ganz groß.
Okay.
Und es gibt noch so ein Huge Book auf irgendwas, ich habe immer nur die Big Books, wie dem auch sei, auf jeden Fall im Prinzip alles Battlemaps. Liebevoll gearbeitete und auch die sind auch immer besser geworden. So, die haben gerade einen neuen Kickstarter. Und zwar haben die das Terrain Set auf Kickstarter von Loki. Mhm. Wie gesagt, wir werden nicht gesponsert. Das einzige Geld, das wir erhalten, ist von unseren Patreons. Vielen Dank dafür an der Stelle. Aber dieses Loki Terrain Set ist echt auch revolutionär. Das ist eigentlich wie so eine leere Battle Map mit den unterschiedlichen Untergründen. Also irgendwie so, keine Ahnung, ein Wald und irgendwie eine Wiese und, glaube ich, auch Wasser dabei. Und man kann dann aber da einfach draufmalen, weil die ja Dry Erase und Wet Erase Proof sind. Und die haben auch das erste Mal diese Static Cling Aufkleber, dass man dann da so Bäume drauf
macht. Mega geil.
Und ich benutze auch echt oft die Seite, auf der nicht so viel drauf ist, weil ich dann leichter Dinge hinzufügen kann, weil ich eh nur kurz kritzel. Und für ein Homegame oder für Leute, die ein bisschen was transportieren können, ist das schon wirklich eine gute Sache. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das back, aber ich bin mindestens in diesem Art-Inter-Konzept.
Ich bin sehr interessiert, also, ja.
Ja, genau. Ich bin bei I. Also, du gehst erst zu, glaube ich, Aufmerksamkeit, Interesse, danach hast du ein Bedürfnis und dann kaufst du es. Und ich bin schon interessiert. Ich finde es echt irgendwie toll und ich benutze die Dinger viel. ich habe mein Geld quasi schon rausbekommen
von denen. Also. Absolut. Es ist, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr das nicht kennen solltet, guckt es euch wirklich mal an. Es sind hochqualitativ, hochauflösende, gezeichnete, bunte Battlemaps. Das ist schon mal was, was ihr sonst nur bekommt oder nur an den Tisch bringen könnt eigentlich, wenn ihr die digitale Variante habt irgendwie, also so ein Dungeon Board oder sowas, keine Ahnung.
So ein Bildschirm oder so.
Ja, du musst es ja aber auf dem Tisch auch haben, dass du also gibt es ja Leute, die haben einen Fernseher im Tisch oder so. Und es gibt eben ja auch dieses Dungeon Board, das man kaufen kann, das kostet so 1000 Euro oder so und das ist praktisch so ein Touchscreen und dann stellt man auf den Tisch. Das ist mega cool, aber das muss man sich halt auch erstmal leisten. Ich habe auch schon mal wo gespielt, wo jemand so einen Beamer an der Decke hatte, der praktisch so einen Senkrecht-Beamer, der es einfach auf den Tisch projiziert hat. Also es gibt genug Möglichkeiten, das zu machen, aber immer Investment, immer auch eine Frage der Lokalität und so. Oder ihr malt es halt auf oder ihr geht, wie ich es immer wieder mache, gerade für so One-Shots, die ich häufiger leite, gehe ich auch mal in einen Copyshop und drucke mir das halt in Farbe aus, so in groß. Dann kann ich die immer wieder auf den Tisch legen, zusammenrollen.
Ist auch cool, das habe ich auch schon gemacht.
Genau, ist auch cool. So, aber das ist mega geil für so Encounter, weil diese selbst ausgedruckten auf Papier Dungeon Maps oder dieses Aufmalen, es kostet wahnsinnig viel Zeit. Und die Frage ist immer, muss es jetzt wirklich genauso aussehen wie in Curse of Strahd? Wir haben jetzt, und da mache ich jetzt perfekt den Übergang zu Curse of Strahd, was nämlich letztes Mal passiert ist. Und zwar haben wir ja in diesem Kampf Cliffhanger gehabt, sind mehr Vampire-Spawns in die Kirche von St. Andral in Valaki reingekommen, um sie zu verstärken. Und ich kann jetzt schon spoilern, das war ein Fehler von mir, mechanisch. Denn es wurde richtig knapp. Aber es war mega spannend. Es war mega spannend, nur durch meinen Betrug, weil ich ja einen Upbeat generieren wollte und nicht einen weiteren Downbeat für die Gruppe, haben sie es geschafft, diesen Kampf zu gewinnen. Es war ein Spawn zu viel, bin ich ehrlich. So, aber ich dachte mir so, ich stelle noch einen zweiten dazu. Es ist nicht nur einer, es sind zwei dazu gekommen noch. Also das heißt, die haben eigentlich gegen 5 Gegner gekämpft, also Ressourcen für 5 Gegner aufgehört. Das war too much auf für 3 Level 5 Figuren. Das war zu krass. Okay, sei jetzt mal dahingestellt, ich erkläre gleich wieso. Und da habe ich einfach Giant Book of Battle Map, da gibt es so einen Thronsaal praktisch, sieht aus wie so ein Kirchenschiff einfach. Habe ich ja hingelegt, zack, Kirchenbänke eingemalt, habe den Stift in die Hand gedrückt, die sollten da ihre Weihwasserfallen einzeichnen und Abfahrt. War mega gut. Richtig gut funktioniert. Und ob da jetzt noch eine hohe Ebene ist oder nicht, das habe ich halt schnell eingezeichnet.
Genau, das ist ja das Schöne daran, du kannst einfach mit dazu zeichnen. Ja,
das ist
und
halt
meine
cool.
Big Dungeon Map oder was ist, hat auch vorne nochmal einen Teil, der einfach so ohne Grafik ist, im Notfall kann man immer den nehmen. Und dann kannst du da einfach einen
Dungeon. Ich nehme eigentlich nur noch das, ich nehme das andere nur noch zum Transportieren, wenn ich es irgendwo mitnehmen muss oder so.
Ja. Genau, es gibt unterschiedliche different strokes for different folks.
Ja.
Bei mir hat sich einfach rausgestellt, dass ich oft es schaffe, meine Narration dahin zu bringen, dass das auch dahin passt und dass ich auch einfach Battlemaps dadurch bereichere, dass ich diese Battlemaps nutze.
Ja, ich mache auch manchmal, es gibt ja auch immer, das ist ganz cool gemacht, viele dieser Battlemaps sind ja praktisch auf der einen Seite nur so eine Wiese und auf der anderen Seite ist dann das Weingut eingezeichnet. Weißt du so? Und wenn du es zusammen hinlegst, ist es das Weingut mit der Wiese vorne dran, aber wenn ich halt nur die Wiese brauche, dann klappe ich es halt sozusagen um und es ist halt die Wiese und dann male ich da was drauf. Und der Untergrund ist direkt schöner, ist direkt immersiver, also ich bin großer Fan.
Weißt du, wo das auch bei mir total hilft? Du gehst in den Copyshop, dann druckst du das Weingut aus, packst es auf den Tisch und die Spieler gehen nicht in dieses Weingut, gehen außen rum, sagen, wir gehen da nicht hin, das ist uns zu gefährlich. 26 Euro fürs Weingut ausgegeben, gehen in den Wald. Verdammt. Hast du eine Wald-Battlemap? Ich sage, ich habe immer eine Wald-Battlemap. Ich habe nämlich dieses Ding, kannst einfach aufklappen und spielen. Genau. Und das hilft mir oft einfach flexibel zu sein, wenn ich mit Minis spielen möchte und dann trotzdem noch so ein bisschen für mich auch was fürs Auge zu haben, was ich nicht unbedingt bemalen muss. Und ich finde die Dinge echt gut.
Ich auch.
Ich weiß nicht, ob ich das Ding backen werde, das einfach wieder.
Das weiß ich auch nicht. Aber
ich habe so viel Zeug, aber ich habe auch Bock drauf. Also
ja, gut.
Schaut es euch mal an.
Guckt mal, werft mal einen Blick. Also
ich
wirklich
glaub,
ihr
so. Ich habe noch so eine Tipp, Woche oder zwei, wenn ihr das.
Tipp hört. Aus dem Nähkästle. Ansonsten, wie gesagt, diese Big oder Giant Book of Battle Maps. Und so. Da gibt es mittlerweile von so vielen Anbietern so viele von diesen Dingern. Ich finde, sowas lohnt sich, sollte man ein Repertoire haben.
Ich habe sogar den Kalender gekauft, ne?
Also, der Werbeblock endet jetzt. Wir gehen zu, Curse of Strahd. Also, der Kampf. Mero, wir sind beim Kampf eingestiegen und ich habe natürlich was wahnsinnig Gemeines gemacht, mit dem die Spieler nicht gerechnet haben. ich habe gemerkt, also die Action Economy war ja auf der Seite der Spieler bis zu diesem Moment, denn ich war ja dumm. Oder beziehungsweise, was heißt ich war dumm? Die Spieler und den Spieler haben es ja so geframed, den ganzen Kampf so manipuliert, fast auf eine Oldschool-Rollenspielart und Weise, dass sie im Vorteil sind. Ne? Sie haben das so gemacht, dass die nur vorne rein können und sie stehen ganz hinten und können die ganze Zeit draufballern, bis die da sind überhaupt. Das war ja super, auch schön gemacht. So, mit Weihwasserfallen und so weiter. So. Und dann war ich da und wir haben ja gecuttet ab einem Moment, wo die dann das erste Mal dran waren. Meine Spielerinnen und Spieler, also die Figuren, haben noch keinen Lebenspunkt verloren gehabt bis dahin. Haben aber schon fast alles geburnt, was sie hatten. So, es stand halt nur noch unser Obermufti, also nur noch Volenta, die Braut von Strat und zwei frische Vampire-Spawns. So. Jo. Dann habe ich natürlich was ganz Gemeines gemacht und zwar habe ich dann gesagt, so. Die sagt so, vergeudet eure Zeit nicht mit ihnen. Wir wollen den Priester töten. Er muss unten in der Gruft sein. So, das heißt, die haben sich gar nicht mehr mit dem beschäftigt, die Vampire Spawns. Die sind halt dahin und haben das Ding aufgemacht und haben den Priester da rausgezerrt. So, das ist cool. Das war super, weil es direkt eine Glock aufgemacht hat. Und dann haben die rotiert und sind dahin. Der eine, der Spieler des Sorcerers, also von Mival Berst, dem Zirkuszauberer, ist fast gestorben. Wieder mal. Und genau, unser Zwergenpaladin Oskar Goldbart hat einfach nur zuschauen können, während unsere Elfenbogen Bogenschützen, Felwen, Tiland hier oben standen, die ganze Zeit magische Pfeile nach unten geschossen hat. Es war richtig cool, war eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr spannender Kampf. Genau am Ende hat dann, sag ich mal, die Braut des Strat sehr suboptimale Entscheidungen getroffen, hat sich dafür entschieden, anstelle der drei Attacken, die sie mit einer Aktion macht, nur eine zu machen, damit nicht auch noch der Zwergenpaladin down geht und dann der Kampf verloren ist. Genau, also es war aber super, super spannend, war cool erzählt von den Spielerinnen und Spielern auch. Und ganz knapp haben sie es praktisch geschafft. Und das Coole war, wir hatten dann den Reveal, auf den ich so lange gewartet habe. Es kam dann Rictavio, der merkwürdig aussehende Halbelfenbade rein, hat so seinen Hut abgezogen und wurde zu Rudolf van Richten, dem Vampirjäger von der Schwertküste, der in dieses Land gekommen ist, um Strat zu töten. Und hatte so einen geilen Badass-Auftritt und hat halt auch ich habe nur geheilt mit dem dann die ganze Zeit, weil der auch so Heal-Spells hat und die ganze Zeit immer die Leute aufgehoben, dass der Kampf weitergeht. War aber cool. Hat dann Heiligtum auf den Priester gecastet, dass der nicht weiter gebissen werden kann und so. Also, cool. Er hat ein bisschen den Support-Slot ausgefüllt, war cool. Und sie haben dann den Kampf gewonnen. Und ich habe natürlich auch eine Mini von Rudolf von Richten 3D gedruckt und angemalt gehabt und habe die dann so hingestellt. Und dann war so, oh geil. Also, es war sehr, sehr stark, hat super viel Spaß gemacht. Und dann waren wir ein bisschen in der Kirche und haben dann so eine Fragestunde, also eine Rollenspielszene mit Rudolf von Richten gehabt, wo er sich mal vorgestellt hat und die haben ihm Fragen gestellt. Und da gab es Clues, 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 Clues. Also, es gab schon im Kampf so einen kleinen Irina-Tatjana-Reveal. Also, was willst Strat überhaupt von Irina, weil das wussten die Spieler bisher noch gar nicht und die Spielerin. Ja. Und dann hat er auch gesagt, die Legende sagt hier. Und dann haben sie direkt eins und eins zusammengezählt und wussten, was Sache ist. Und er hat praktisch denen auch gesagt, hey, die Rüstung von dir, Zwerg, sieht aus wie die von diesen Paladinen, die hier vor langer Zeit mal gewesen sein sollen. Ich habe gehört, es ist da irgendwo im Westen. Also ich glaube, wenn du da mehr zu rausfinden willst, musst du da hin. Und hat irgendwie die Elfenbogenschützin wegen dem Köcher seinem alten Freund, dem Dämmerungselfen, geschickt und so. Also der hat so ganz viele Clues gesetzt, irgendwie, was man jetzt machen könnte. Und genau, und das war richtig cool. Und dann hat er irgendwann gesagt, so, ihr findet mich in meinem Turm im Westen. Der hat natürlich auch so ein Wizard Tower praktisch. Und gesagt, da gehe ich jetzt hin, ich kann hier nicht mehr bleiben. Ich habe jetzt mein Gesicht gezeigt, ich muss jetzt weg. So. Nice. Genau, und dann haben sich die Spielerinnen und Spieler entschieden. Ich habe mich dagegen entschieden, das zu machen, was du vorgeschlagen hattest, nämlich praktisch alles, die zu versöhnen mit der Stadt von alleine und zu sagen, hier, los geht's, setzt euch in die Kneipe, überlegt mal, was ihr machen wollt. Sondern ich habe gesagt, okay, was wollt ihr jetzt machen? Ich habe sie halt praktisch da im Geheimraum in diesem Gasthaus, das war sozusagen ihre Kneipe in dem Moment. Und sie haben sich dafür entschieden, selbst das zu regeln mit dem Bürgermeister und hinzugehen und sich zu entschuldigen. und praktisch denen eine Geschichte aufzutischen. Seine allein wertemäßig mit Paladin und Sorcerer sehr charismalastige Gruppe. Ja, das gut. Heißt, die sind dahin, haben dem da ein Märchen von irgendwelchen komischen anderen Leuten, die Strat gerufen hätten, aufgetischt und dass sie die jetzt getötet und besiegt hätten und so, nur für die Stadt und so. Also, es war sehr cool, man, geile Rollenspielszene auch und sind dahin und wir haben den Bürgermeister das erste Mal kennengelernt und die haben echt danach, hat die eine Spielerin hat kurz Phase gesagt, so, hey Leute, wir müssen den absetzen irgendwie irgendwann, ne? Das ist fatal, was der da treibt. Genau, es war super, super geil. Wir haben auch das erste Mal den dämonenarmigen, also der hat so einen Dämonenarm, Chef der Stadtwache, Isaac, gesehen. Und da hatten wir so eine merkwürdige Situation. Das ist, sage ich dir jetzt, beziehungsweise euch, ihr seid sozusagen uns all den Spielerinnen und Spielern im Wissen voraus, das ist der Bruder von Irina, weil die wurden beide, man weiß nicht genau, woher die kommen, die kommen nicht hier aus diesem Land eigentlich oder irgendwie sind praktisch im Wald, wurden die gefunden, weil die Eltern getötet wurden und Irina wurde von diesem Bürgermeister von Barovia halt sozusagen gefunden und adoptiert und Isex ist gelaufen und wurde dann sozusagen in Valaki von dem Bürgermeister adoptiert so oder zum Ziehsohn gemacht und genau, sie wissen nichts voneinander, weil sie da zu klein waren, aber er erkennt sie sofort, weil er der Ältere ist. Und dann stand er so da und hat ihr so merkwürdig gewunken und so und war so ganz aufgeregt. Dann sind sie einfach nur gerannt, die Spieler. Und dann so, Alter, was will der denn jetzt, der Typ? Wir laufen jetzt weg. Genau. Und was ich mega cool fand, war, sie haben dem Bürgermeister Folgendes versprochen und haben damit automatisch ein Problem, das ich hatte, gelöst. Fand ich richtig geil. Haben gesagt, hey, wir wollen ja eh zu diesem Weingut. So, und haben gesagt, pass auf, Herr Bürgermeister, passen Sie mal auf, es gibt ja hier keinen Wein mehr. Wir wollen das für die Stadt lösen, das Problem. Wir gehen dahin. Wir kommen wieder. Und dann ist natürlich aus dem Gespräch direkt durch einen dummen Wortwitz, den ich gemacht habe, ist das nächste Fest entstanden, nämlich das Weinregenfest. Und genau, also das heißt, sie sollen Wein bringen und dann wird Wein auf die Leute stellen, hat er dann schon so gebrannt, wir könnten so wie so ein Wagen, der rumfährt und dann fließt so Wein über die Leute und so, also ja, ich bin gespannt, das wird das nächste Fest dann werden, genau, und sie sind dann praktisch los und sind sie haben gesagt, sie gehen auf jeden Fall erstmal in das Lager der Dämmerungselfen außerhalb, weil sie sozusagen dem Fragen stellen müssen zum einen und zum anderen aber auch das mit dem Köcher sozusagen, was wir letztes Mal vorbereitet haben, machen. Das habe ich auch schon alles vorbereitet, so eine Traumreise ein bisschen dahin, wo sie die Geschichte dieser tragischen gestorbenen Braut von Strat, die von ihren eigenen Leuten getötet wurde und so und jetzt als Geist im Schloss hausen muss und sie kriegen dort Infos über den Bernstein Tempel, wo sie praktisch das Geheimnis von Strats Kraft entdecken können und so weiter. Und genau, ich glaube, das wird ziemlich cool. Die Winery steht dann wahrscheinlich an. Ich gehe aber davon aus, dass die Spielerinnen und Spieler, wenn sie erfahren, was dort lauert, ich habe das alles so ein bisschen zusammengefügt in der Prep jetzt. Es gibt sozusagen ein Adventure, so einen Hook, dass ein Mädchen, ein kleines Mädchen verschwunden ist von den, von diesen Vistani, die da auch leben in diesem Lager bei den Elfen. Und die ist eigentlich im Modul, ist es so, dass praktisch so ein Typ die entführt hat und opfern will an die Geister im See, in diesem großen See und die da so, und weil er da so angeln will und die dabei hat. Das habe ich alles rausgestrichen. Bei mir wurde die entführt von diesen Hexen in der Windmühle, weil wir die ganze Zeit das schon als Hook im Hintergrund haben, das ist ja im Modul auch nur so halb drin, die ganze Zeit auch in diesem Waisenhaus in Valaki habe ich die ganze Zeit gesagt, da verschwinden die ganze Zeit Kinder, immer wenn diese Frau mit den Pasteten da ist, das ist ganz merkwürdig und genau, um da einfach jetzt auch mal, ich glaube das wäre eine coole Station als nächstes, ich push sie da nicht hin, ich sag nur, die helfen ihnen und der Vistani dort wird ihnen auch anbieten. Das ist nämlich sehr interessant, da sind zwei Vistani-Brüder und der eine ist der, der sie in dieses Land gelockt hat, wenn du dich noch erinnerst. Der ist da.
Ah, okay.
Das ist voll cool. Also ich finde wirklich geil. Der ist da. Und das wird richtig, wird sofort einen Konflikt geben. Aber der wird, dem sein Plan ist es auf jeden Fall zu verschwinden und Schutz bei Strat zu suchen. Aber sein Bruder, dessen Tochter wurde eben entführt. Mhm. Und ich glaube, wenn die Spielerinnen und Spieler sagen, wir wissen, wo deine Tochter ist, glauben wir können das lösen für dich, dann hilft er dem. Und okay. Dann bietet der auch, und das führt mich jetzt zu meinem Problem, heute habe ich mal wirklich wieder ein Problem, wie letztes Mal auch, der wird auch dem
Hast du ein Problem oder
was? Ich habe ein Problem oder was? Der wird auch Mival Bersk, unserem Sorcerer, glaube ich, versprechen, dass er die Geheimnisse seines Kelchs, den er gefunden hat, entlüftet, wenn sie das Mädchen retten. Genau. Mhm. So, und das führt uns genau dahin. Letzte Woche haben wir uns um den Köcher gekümmert und diese Woche würde ich mich gerne mit dir um den Kelch der Gastfreundschaft kümmern. Soll ich dir erstmal sagen, was der Kelch der Gastfreundschaft, was ihn so ausmacht, was wir uns damals überlegt hatten? Lang ist es her. Yeah.
Ja, manche bingen das ja, für die ist es nicht so.
Für die ist es nie neu, aber für mich war es auch neu, bin ich ehrlich. Ich weiß ja nichts mehr. Also, ich wusste das alles gar nicht mehr so richtig.
Also. Ich weiß noch ungefähr, also ich weiß, dass der Spieler gerne damit am Lagerfeuer sitzt und gerne den Kelch herumreicht, um den Vorteil zu bekommen, glaube ich, über soziale Interaktion. Das ist voll, bei mir voll hängen geblieben.
Ist auch cool, ist. Also, genau, ich erzähle dir mal was darüber, damit wir auch brainstormen können. Also, dieser Kelch hat folgende Story, die wir uns überlegt hatten. Es ist ein goldener Kelch, besetzt mit Edelsteinen und die Geschichten des Volks der Vistani sind da so und des Landes Barovia an sich sind eingraviert. Ach, praktisch. Und der ist mit der Zeit durch so viele Hände gegangen, weil er so viel geteilt wurde, dass der mit jeder Hand, durch die er geht und gegangen ist, immer mächtiger geworden ist und schöner auch. Und ursprünglich mal so ein einfacher Kelch sozusagen, einfach eine einfache Handwerksarbeit, die mit der Zeit immer und immer schöner geworden ist. Zumindest sagt es so die Legende. Wenn man daraus trinken will, ist er immer mit schwerem, süßen Wein gefüllt. Mm, immer. Ja. Das benutzt der Spieler auch richtig viel. Ist richtig geil. Weil ja auch eine Weinknappheit gerade da herrscht. Ist richtig geil, weil er da immer so, hier, nimmt einen Schluck. Woher habt ihr den Wein? Ah ja, also. Sehr ist gut. So, und der hat folgende Fähigkeiten aktuell. Habe ich genannt, Gefäß der Geschichten. Also das heißt, wie du sagst, der gewährt Vorteil auf alle sozialen Interaktionen, wenn er herumgereicht wird, gerade sozusagen. Also wenn er dann mit jemandem daraus trinkt und irgendwie erzählt, dann hat er einen Vorteil auf soziale Interaktionen. Das benutzt der Spieler auch richtig viel, ist mega gut. Hier trinkt erstmal einen Schluck, das ist geil. Und er ist ein Zauberspeicher 3. Wir hatten ursprünglich den Zauber Misty Step da drin. Den kann der Spieler, das hat ihm so gut gefallen, dass er ihn dann selbst auch gelernt hat mittlerweile. Fand ich richtig cool. Und Zauberspeicher 3, also 3 3 Level an Zauberslots konnten da sozusagen rein. Also ein Feuerball zum Beispiel. genau. Und ich habe jetzt schon.
Brandwein.
Ja, Brand. Weinbrand. Ja, und der Rudolf van Richten hatte den ja schon als Rectavio getarnt noch einmal ausgeliehen. Da hatten die so getauscht irgendwie so, dass er ihn einmal studieren kann. Und ich habe jetzt schon gemacht, dass er hat den Zauberspeicher praktisch auf 4 erhöht, dass er 4 Slots reinmachen kann.
Also ein Zauberball, ein Schild.
Zum Beispiel, ich würde den, glaube ich, und das wäre meine erste Frage an dich, ich würde den gerne auf 5 erhöhen. Ist das zu krass?
Oh, das ist eine gute Frage. Was ist die Problematik bei 5? Der Spieler kann
nicht 2 Feuerbälle, das ist gut, aber halt ein 3er und 2er.
ja, genau. Ich finde es nicht zu viel. Ich glaube, das ist ja nicht irgendwie so, ja. Ich glaube, es ist in Ordnung.
Ich glaube, es ist stark, aber es ist in Ordnung. Ich glaube, es hängt davon ab, was wir dem Kelch sonst noch so geben.
Ja, genau. Und die Frage ist halt, will man, also wie sind die Kämpfe? Können die immer zwischen jedem Kampf rasten?
Schon fast,
dann gehen die eigentlich immer Supernova. Und dann ist der Speicher schon halt sehr gut, weil es halt diese
Nova-Aktion. Also der Speicher wurde bisher noch nie benutzt. Der Spieler benutzt den nur, um Wein zu trinken und die soziale Interaktion zu machen, weil er immer vergisst, dass er da Zauber, dass er da Slots reinmachen kann.
Ja, genau, ich glaube, irgendwann mal, das ist auch vollkommen in Ordnung, man muss nicht jede Mechanik benutzen, weil sie da ist. Ist auch nicht das Wichtigste daran, aber ich glaube, es ist unheimlich stark, auch irgendwann mal zu sagen, so, hey, kann ich nicht das da reinmachen und dann benutzt er den Zauberspruch. Das ist nämlich auch theoretisch eine Möglichkeit, über so Umwege oder so. Kann man alles machen. Ich glaube, Zauberspeicher 5 ist sehr mächtig, aber wir wollen auch, dass das Abenteuer, nicht Abenteuer, sondern dass der Gegenstand, der Kelch,
der Kelch der
Gastfreundschaft sehr mächtig wird. Und das, glaube ich, ist gut.
Also, ich hatte eine Idee für das Ding. Oder sprudelst du schon oder willst du erstmal los?
Sag einfach mal, ich sprudel ein bisschen.
Okay, also, eine Sache, die sich irgendwie Ich weiß noch nicht, ob ich sie will, aber die ist so.
Eine Schorle, wenn ich so sprudel mit dem Wein, gell?
Stimmt, oder ein Frizzante.
Ja, Frizzante. Also,
ich finde, was sich anbietet, ist Kelch, daraus trinkt man, trinken erfrischt.
Ja.
Also, das heißt, es liegt irgendwie für mich auf der Hand, dass der Kelch praktisch einmal pro Sonnenaufgang irgendwie die Chance hat, man trinkt daraus und dann refresht es so Zauberpunkte vom Sorcerer. Also das heißt, er kann einmal draus trinken und dann kriegt er irgendwie 3 Zauberpunkte oder alle oder was ich weiß wieder zurück.
Das Item,
das hat der Sorcerer, ja.
Der Zauberer.
Genau. Okay.
Ja.
Das wäre eine Option, die sich halt total Hand in Hand geht mit seiner Klasse, ihn wirklich viel mächtiger macht, weil ich meine, so ein, der kann auch, weiß ich, ein mächtiger Zauber und schneller Zauber, also so ein Feuerball als Quick Action mit maximalem Schaden, mit irgendwie 5 Würfelneubefehlen, cool. Ist richtig übel, hat mich schon mehrfach auch auf den falschen Fuß erwischt, aber ist cool. Und ich glaube, das wäre so ein No-Brainer. Es gibt auch so ein magisches, der klassische magische Gegenstand für Sorcerer macht auch das in D&D, was man denen so standardmäßig gibt. Die Frage ist, ist es cool, will man das, oder gibt es vielleicht schönere Sachen, die irgendwie ja genauso mächtig sind, aber nochmal in eine andere Richtung gehen und den weg vom puren Damage-Dealer drücken. Das ist so, war so mein eines Ding. Können wir theoretisch auch kombinieren. Ich meine, der andere, der Köcher ist jetzt relativ stark, ne, weil es eine magische Waffe praktisch ist. Alles ist magisch, macht extra Schaden. Die hat irgendwie 2 Zeitzauber und oder einen Blitz, einen Lightning Bolt und so. Also, ja. Nur so als Idee.
Okay, das ist das, was du mit in den Ring wirfst. Okay, ich habe ein bisschen, ich habe schon so ein bisschen in meinem Kopf darüber gerattert. Eine Sache ist, ich glaube, ich fände es, also der Spieler liebt offensichtlich, dass der Kelch im Rollenspiel relevant ist.
Ja.
In Gesprächen mit anderen Leuten. Vielleicht könnten wir uns ein bisschen da reinlehnen und dadurch den Kelch auch ein bisschen mehr dazu verhelfen, Screentime zu erhöhen, vielleicht in dem Sinne. Und da habe ich mir ein paar Sachen überlegt, die ab dem 5. Level möglich sind, aber selten gemacht werden oder teilweise auch dann viel gemacht werden.
Okay, ich bin gespannt.
Wir können ein bisschen in die Zaubersprüche reinschauen, aber ich sage dir einfach nur die Effekte, die ich mir gut vorstellen könnte.
Ja, das reicht uns ja.
Wenn jemand von diesem Kelch trinkt, mit einem, ist es egal, welche Sprache der spricht, ab einem gewissen Punkt, du verstehst ihn einfach. Und alle, die mit dir diesen Kelch teilen, verstehen auch die Sprache von demjenigen.
Ist mega cool, nur hier nicht so relevant.
Genau, das sprechen halt eh alle diese Sprache, aber das kann man ja durchaus auch mal so machen, dass jemand kommt, von dem man die Sprache nicht versteht oder der halt ein bisschen brüchig spricht oder sowas. Oder man halt vielleicht auch mal jemand Fremden trifft. Ja? Ich habe das Abenteuer nicht ganz gelesen. Vielleicht ist es irgendwann so, dass man das findet, ja, die kommen von weit weg oder so.
Könnte man irgendwie provozieren zumindest, ja. Oder?
Genau, ich glaube, es wäre ein Use Case. Ich glaube, ich würde es einfach mal hinzufügen.
Ich finde es als Add, weißt du, das ist nicht super mächtig. Das kann man auf jeden Fall machen. Es ist entspricht der Marke dieses Kelchs.
Genau. Ne? Dann eine andere Sache.
Gekauft.
Was sagt man über Wein?
Da liegt die Wahrheit drin.
Genau. Ja. So, in vino veritas. Vielleicht ist es so, dass wenn man mit jemandem trinkt, dass man dann so einmal pro Tag...
Die Paladin-Aura der Ehrlichkeit.
Genau, aber ich würde es nicht so machen, dass die ganze Zeit die Wahrheit sagen müssen, sondern dass es vielleicht so ist, dass man jemanden dazu bringt, was über sich preiszugeben, was er vielleicht gar nicht so normalerweise preisgeben würde. Mhm. So, und das macht man, kann man halt nicht oft machen und es geht auch nur bei gewissen Leuten, weil du wird dann vielleicht geheim einen Rettungswurf noch machen oder so, aber halt super den hohen, dass halt Leute, die irgendwie einen, weißt du, die halt wirklich Geheimnisse haben, die sie nicht rausfinden sollen, dass du noch eine Chance hast, da so gegenzulenken. Aber selbst da kann man sich überlegen, macht man es vielleicht auch so, dass die einfach, weil du kannst ja entscheiden, was sie ausplaudern, dass die dann vielleicht wieder in so ein Redeschwall irgendwas von sich erzählen am Lagerfeuer. Mhm. Ne? Man geht Design, dann sagt man so, bei dem funktioniert das gerade. Willst du die Ladung dafür benutzen? Ja, und dann sagt er so, wisst ihr, ich bin ehrlich, meine Frau, die hat mich schon viel früher verlassen sollen. Das ist echt die Hölle hier oder so. Und dann kriegt man irgendwie darüber noch einen Secret. Das bringt die Story nach vorne und macht das, was der Spieler eh schon gerne macht. Der teilt gerne den Kelch mit Leuten und erfährt was. Wahrscheinlich würde man eh zu dieser Szene kommen, aber es ist natürlich nett, dass man das dann in diesem Trinkgelage mit reinnimmt. Das andere, was ich mir überlegt hatte, war auch ein Zauberspruch, der ab da möglich wird, dass nicht nur von Lebenden die Lippen gelockert werden im Gespräch, sondern dass man auch mit Toten sprechen
kann. Oh, das ist mega geil.
Dann muss man auch so eine Situation machen, dass man sich halt mit dem dann hinsetzt. Also man braucht
und,
halt
und trinkt.
Und dann reicht man dem den Kelch, der trinkt und redet mit dir.
Das kriege ich ekelhaft. Und der
beantwortet dir auch ein paar Fragen dazu. Genau. Ist auch ein klassisches, ist eine klassische Märchenerzählung von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen.
Ja.
Der sich so mit Leichen hinsetzt und so versucht, da irgendwie Furcht zu lernen, was ganz gut in den Gothic Horror
mit mega, passt mega gut rein. Ja.
Genau. Und ist natürlich auch Nekromantie und damit irgendwie verboten und zeigt aber auch, wie weit die Geschichte dieses Kelch zurückgeht und wie mächtig der mittlerweile geworden ist. Es ist egal, ob die Leute leben, solange man mit denen einen Schluck Wein trinkt.
Mega geil. Das kann ich mir
ganz gut vorstellen.
Das ist richtig cool, ja.
Genau. Ist auch sehr stark und ist auch ein Zauberspruch, auf den die Zugriff haben ab dem 5. Level, der auch gerne genutzt wird, aber halt...
Genau, aber wir haben ja nur einen Sorcerer dabei und der benutzt natürlich, also lernt natürlich nicht einen Zauberspruch, der so selten...
Genau. Ich würde also, das auch gar nicht als Zauberspruch frame, das wäre
ja
auch so eine Sache.
Ich ja
genau, aber ich würde halt sagen so, hey, das, also die Magie ist so mächtig, ich kann euch das jetzt hier auf den Zettel schreiben, aber ihr müsst erleben, was der macht. Der ist viel zu stark. Das ist kein Zauberspruch. Ihr redet dann mit einer Leiche. Manchmal ist es viel, manchmal ist es wenig. Manchmal können die antworten, manchmal nicht. Und
ich finde es mega cool. Ich finde, das ist gekauft. Es passt so gut rein. Es gibt dem Spieler ein zusätzliches Tool an die Hand. Er ist ja auch die Figur, die oder er spielt ja auch die Figur, die schon mal gestorben ist. Hast du?
Ah, also, okay, das ist sehr interessant, ja.
Genau, und schon diese Connections mit diesen Dark, mit der Dark Power irgendwie hat und so. Also, da ist schon, na, das ist schon sehr on-brand alles. Richtig geil. Gefällt mir sehr gut. Jetzt könnte man natürlich das kombinieren. Was hältst du vom Zauberpunkte refreshen? Weil ich würde gerne dem Spieler nicht nur rollenspielmäßige Sachen an die Hand geben. Und ich habe den Eindruck, Zauberspeicher ist mächtig, ja, absolut. Reicht es oder für so den Coolness-Faktor, auch im Kampf oder so generell? Oder sollte man dem noch eine Fähigkeit geben?
Mach das ruhig, wenn du das gerne geben möchtest. Ich würde es doch einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das geht. Ich würde nicht alle Zauberpunkte.
Nee, auf gar keinen Fall.
Aber ich würde mal so 2, 3.
Ja, man kann auch machen ein D4.
Plus 1.
Ja, aber dann sind es halt 5. Oder ein
D3 plus 1. Mach eine D3 plus 1, dann bist du so zwischen 2 und 4.
Ja.
Dann ist es immer so viel, dass er nochmal Quicken Spell benutzen kann.
Ja.
Also
den
Zauber verstärken und verschnellern. Das fände ich, glaube ich, ganz gut. Ein W4 geht auch. Ja, ist auch okay. Aber ich glaube, wenn er immer 2 bekommt, ist es.
Muss man einfach auch mal ausprobieren, was kleben bleibt, auch was die Spieler auch überhaupt benutzen bei diesen magischen Gegenständen. Ich meine, im Moment ist es auch so, aktuell sind wir ja noch nur drei Mitspielende. Und also neben mir, ich bin ja auch Mitspieler, aber sozusagen also 3 Spielerfiguren. Und man merkt schon, D&D, vor allem so ein Buchabenteuer von den Encountern her, es ist natürlich nicht drauf ausgelegt, dass da nur 3 Leute am Tisch sitzen. Ja, es ist einfach so, oder 4 Leute am Tisch sitzen.
Lass mich dich beruhigen. In den späteren Leveln ist es einfach überhaupt nicht mehr gebalanced und da kannst du theoretisch, also jetzt ab diesem Level wird es immer leichter werden.
Es ist auch immer leichter und es ist auch okay. Also wie gesagt,
ja, das ist auch in Ordnung.
Mirko, dieses Encounter, die haben, dass die das überhaupt überlebt haben. Nee, und no shit, ganz kurz. Das ist Volenta. Das ist ein mega der Stat-Block gewesen, den ich da benutzt habe. Also das ist richtig, richtig asozial gewesen. Die hat 3 Attacken gemacht, die grappelt bei einer Attacke, die regeneriert sich, die trinkt Blut, die macht gestört viel Schaden. So, mit mehreren Schadensarten auf einmal. Also das ist wirklich, die hat den Zauber fast gewone-shottet. Es waren 5 Vampire-Spawns, glaube ich, oder 4, gegen die gekämpft haben. Die haben die alle besiegt. Das Einzige, was man Richter gemacht hat, ist einmal Heiligtum gecastet und irgendwie die mal 2-mal jemand kurz geheilt. Das war's. Ansonsten haben die es alles selbst gemacht. Das war so krass. Ich habe gesagt, so, Alter, krass. Also, das ist wirklich, ich glaube, dass diese 3 Hexen sind keine Herausforderung mehr.
Genau, also man müsste es halt ausprobieren. Die sind schon auch noch saftige Gegner.
Ja, aber sind die auch.
Aber ich glaube, es wird jetzt immer leichter und es hat auch
Gefahr,
gerade in diesem Balancing, dass das hinten raus
immer
trivialer wird, weil die einfach immer mächtiger werden.
Genau,
und aber, ist auch okay,
also finde ich vollkommen. Auf was ich aber hinaus wollte, ist, diese magischen Gegenstände bieten natürlich eine Möglichkeit, nicht nur auf gewisse Art und Weise Nudging zu betreiben, also das heißt, dieses Verhalten der Spielenden zu beeinflussen,
ja,
wie natürlich. Hier mach mehr soziales Rollenspiel noch bei dem Sorcerer oder bei der Kriegerin, beweg dich mehr auf dem Schlachtfeld, damit du deinen Blitzstrahl besser einsetzen kannst,
ja.
Sondern es ist natürlich auch eine Möglichkeit, diesen Umstand, dass wir aktuell nur 3 Figuren haben, ein bisschen auszugleichen, um sozusagen mehr Treibstoff noch in die Hand zu geben, um zu sagen, und wenn alles schief läuft, könnt ihr ja immer noch aus dem Kelch trinken und 3 Zauberpunkte regenerieren oder so. Ne? Also, ja. Oder da irgendwie auch einen Feuerball und 2 Level 1er Spells reinballern oder so. Ne? Also ich glaube, das ist cool. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Spielerinnen und Spieler die Sachen, diese magischen Gegenstände aktuell abusen. Das machen sie nicht. Das ist immer so die Notfallkarte. Ich glaube, ich würde es auch mal so auf einer Meta-Ebene kurz mit einer Pause-Taste so ein bisschen kommunizieren, dass ich das jetzt, also ich, dass die jetzt die Sachen können, die sie können, und dann, wenn irgendwas, wenn wir merken, irgendwas ist viel zu stark oder nervt brutal oder viel zu schwach, dann kann man ja immer noch nachjustieren. Also
ich würde sagen, also erstmal, ich glaube, das ist der richtige Impuls und es ist immer gut, mit seinen Spielern zu sprechen. Aber das ist implizit eh so. Das
brauchst du nicht
nochmal betonen. Ich glaube, ihr spielt lange genug zusammen. Ich glaube, das passt schon.
Ja, das glaube ich
auch. Also ich habe ja auch Items nachgebalanced in Shadow Dark und habe einfach gesagt, so, hey, hör zu, ich glaube, die Axt ist zu stark. So, du machst mehr Schaden als der Rogue. Und also, stimmt. Wie sollen wir es machen? Und dann haben wir gemeinsam getroubleshootet.
Klar.
Und das war vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, das ist ein Modus, in dem man leicht kommen kann. Aber es ist halt auch gefährlich, wenn man zu leicht in diesen Modus kommt, dann eröffnet man oft das Gespräch über eine Metaebene, die eigentlich auf der Spielleitung ist. Es kann für manche Spieler auch seltsam sein, dass sie dann merken, ach shit, du hast das dir ja ausgedacht und mich vielleicht viel zu stark gemacht. Wir wollen vielleicht nicht hinter den Vorhang sehen. Das möchte ich zu bedenken geben, aber da kennst du deine Gruppe besser. Ich glaube, es ist immer auch okay, den Vorhang zu wahren. Ich bin jemand, der gerne den Vorhang wahrt, aber da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze.
Daran. Absolut. Jo, genau.
Sollen wir noch eins machen? Ich glaube, ich bin... Ne? Wir haben ja noch Zeit.
Ja, ich hätte noch die Rüstung im Angebot. Die Rüstung, die unser Zwergenpaladin gesagt hat, und zwar die Rüstung des Silberdrachens Argynvost, der gekommen ist. Ich liebe Curse of Strahd, aber was ist mit den Namen? Warum denken die sich einen Drachennamen aus, den niemand aussprechen kann? Ich muss den so oft lesen, um den so flüssig zu sagen jetzt. Argynvost. Wenn du es liest, sieht es ganz anders aus. Naja, also der Silberdrache kam...
Aber das ist ja auch irgendwie so auf Englisch geschrieben, ne? Also der heißt ja Argynvost.
Argynvost, ja.
Oder?
Vielleicht.
Oder? Wusstest du, dass das Magic the Gathering Team hat Leute, die nur dafür zuständig sind, dass man instinktiv alles richtig ausspricht?
Das ist so wichtig und richtig.
Genau, und ich könnte mir vorstellen, dass sie das da auch gemacht haben, aber halt nur für den englischen Raum.
Ich glaube auch,
ja. Argynvost, aber... Argynvost. Argynvost, okay.
Okay, ja. Na gut.
Der silberne Drache.
Der silberne Drache. So, also.
Ja.
Ein Drache, der gekommen ist, um Strahd zu besiegen und gescheitert ist. Krass auch, ne? Das haben die Spieler gehört. Rudolf von Richten hat denen das erzählt und die waren so, was? Ein Drache ist gekommen und ist gescheitert. Oh mein Gott. Und den, ich glaube, es war so ein Moment, das hat die eine Spielerin, oder die Figur hat es dann auch so in-game gesagt, so. Wir können niemals jetzt schon zu Strahd gehen. So. Und alle waren so, genau. Ja, richtig.
Alles richtig verstanden.
Okay. Also, unser Paladin hat die Rüstung gefunden. Und sehr, sehr interessant, weil das ihn connected mit einem Orden von Paladinen, die einem silbernen Drachen dienen. Und sie sind gefallen. Und was besonders cool ist, ist ja, dass dort an diesem Ort auch einer der Schätze versteckt ist. Also das heißt, sie haben die Karte gezogen, dass sie im Haus des Drachen suchen sollen. Und ich habe auch genau diese Formulierung natürlich benutzt. Ah ja, da im Westen, da liegt das Haus des Drachen, Argynvost. Und sie waren direkt so, oh, Moment, ganz kurz, da müssen wir hin. Cool. Und genau.
Aufgepasst.
Wir haben folgende Legende dazu uns überlegt damals. Ich fasse zusammen. Man sagt, dass Argynvost jedem seiner Ritter eine Schuppe für die Rüstung gegeben hat. Aus der die gefertigt wurde praktisch. Und die Rüstung ist eine stark beschädigte silberne Schienenpanzer mit Optik von Drachenschuppen und die Platte vorne ist so komplett gerissen einmal. Also da ist so ein richtiger Cut drin, weil da jemand gestorben ist, einfach der die getragen hat, die ist gesprungen. Und auf den Schulterpanzern befindet sich ein Symbol mit Drachenflügeln und einem Schwert, das von einem Schwert durchkreuzt ist. Und das Schwert sieht auch aus, als wäre es aus purem Licht. Und die Rüstung ist immer so leicht kalt und angelaufen, weil die immer mit so Raureif überzogen ist. Und er ist dadurch Kälte, nicht kälteresistent, aber ihm wird nicht kalt. Also der Witterungsumstand Kälte macht ihm nichts aus. Da sind wir bisher noch nie hingekommen, aber das wird, wenn die dann in die Berge gehen, interessant.
Oh, stimmt, das ist für die Berge richtig gut.
Richtig cool.
Okay, ja.
Und wenn er mit jemandem ringt, macht er +1d6 Frostschaden.
Auch lustig.
Ist noch nie vorgekommen bisher.
Ja. Also,
aber finde ich geil.
Merken, wir müssen mal mit dem ringen.
Ja, genau. Finde ich mega geil. So, das ist das ist sozusagen die Rüstung des Silberdrachens Argynvost. Jetzt haben wir folgenden Punkt. Sinnvoll wäre hier wieder zu reden oder drüber zu reden, was bietet sich da an auf Basis der Narration? Und was bietet sich mechanisch an? Mechanisch ist es so, dadurch, dass wir jetzt nur noch 3 Spieler sind, weil unser Cleric-Spieler ja die Runde verlassen musste, leider aus privaten Gründen, ist es so, dass unser Paladin-Spieler überlegt, weil es von der Figur her wird es, glaube ich, kaum einen Unterschied machen, um ehrlich zu sein, aktuell. Der spielt den so hörig, so helmhörig, dass der durchaus auch ein Kleriker sein könnte. Der überlegt sozusagen, die Klasse zu wechseln auf Kleriker. Da habe ich gesagt, ja, könnten wir theoretisch machen. Und ein bisschen die Frage ist, brauchen wir das überhaupt? Ich glaube, er hat so das Gefühl, dass wir halt keinen Supporter mehr haben und man das braucht auf höhere Level im D&D. Da hat er auch in Zügen recht, meiner Meinung nach, weil vor allem unser Sorcerer eine pure DPS-Maschine ist aktuell. Es ist natürlich auch zu verlockend, einfach Feuerbälle zu schmeißen. Ja, genau. Aber das ist im Moment so die Situation. Das heißt, ich würde jetzt ungern nur eine Paladin-Rüstung vorbereiten und dann wechselt der im Nachhinein noch. Also ich würde, glaube ich, gerne schauen, dass wir da Sachen uns überlegen, die für beides funktionieren würden und so eher den Vibe einfangen.
Ja, das könnte ich verstehen, ja. Das ist natürlich die Frage, ist der Wechsel überhaupt so realistisch? Aus welcher Emotion kommt der Wechsel? Das ist dann immer so eine Sache. Aber ich kann mal zumindest von der mechanischen Seite über den Wechsel sprechen. Also zum Beispiel, dass die Zaubersprüche, die ein Kleriker mitbringt, wie zum Beispiel ab Level 5 ein Revivify, dass halt, wenn jemand stirbt und wirklich tot ist, kannst du ihn einfach wieder aufheben.
Ja.
Das ist schon cool.
Das ist schon cool, ja.
Dann ein Healing Word, um quasi Stehaufmännchen zu spielen.
Ja,
ist auch geil. Richtig gut. Mhm. Ja, braucht man das? Nicht unbedingt. Hilft es enorm dabei, dass niemand wirklich stirbt?
Ja.
Ist ein Revivify tatsächlich nötig? Ich glaube, also das ist der höherlevelige Spell. Ja. Ich glaube nicht. Tatsächlich glaube ich, es würde reichen, wenn man es an eine Schriftrolle auslagert oder an einen Consumable, also einen verbrauchbaren Gegenstand, der das auch kann und es den Spielern gibt. Also wir gehen jetzt mal auf dem Ding von, er muss die Klasse nicht wechseln. Stattdessen gleicht man es aus mit Gegenständen, die sich verbrauchen. Dann hast du den Vorteil, du hast wie so Notbuttons, den die Spieler drücken können, wenn es wirklich zu viel wird, können die da draufhauen und dann macht dieses Ding irgendetwas. Und das ist wie so eine Not aus. Für, oh Gott, das wird gerade viel zu hart, wir drücken da drauf, der verbraucht sich, wir kriegen alle ein Healing Word. Oder wir klicken da drauf, einer von uns wird wieder belebt. Mhm. Dann ist der Gegenstand weg und du kannst als Spielleiter überlegen, ob sie irgendwann mal nochmal einen neuen finden oder einen neuen erhalten.
Interessant, ja.
Aber sie haben so eine Not aus. Das wäre sehr wahrscheinlich eine Möglichkeit, um den Switch mechanisch auszugleichen. Jemanden aufzuheben, der umgefallen ist, das kann der Paladin auch. Und das kann er sogar ganz gut. Das
kann aber nur für eine Aktion.
Genau, er kann es nicht mit einer Bonusaktion.
Ja.
Genau, ich weiß. Die Problematik ist halt, baut man das gesamte Balancing um dieses Healing Word drumherum, also kurz für die Zuhörer.
Genau,
wenn jemand umgeht, also zum Beispiel auf 0 HP geht, ist er nicht tot, sondern der liegt dahin und dann ist er an der Schwelle des Todes.
Genau.
Wenn er irgendeine Form von Heilung bekommt, dann ist er einfach wieder da und muss nur aufstehen und weiterkämpfen. Das heißt, wenn jemand umfällt, dann kann man dem einfach 1 HP geben, dann ist auch egal, wie viel der danach an Schaden bekommt, der fällt einfach nur wieder um, der geht nicht auf -10 und sozusagen, wenn er 30 Punkte Schaden bekommt, man heilt ihn für 1, ist er trotzdem wieder auf 1.
Ja.
Was mathematisch gesehen das Spiel um die Schwelle enorm interessant macht, weil man einfach da enorm viel Power rausbekommt. Ist aber eine Gruppe darauf angewiesen, und ich glaube, das ist nicht so.
Glaube ich auch nicht.
Aber Spieler fühlen sich sehr sicher, wenn sie das haben.
Deswegen, genau, das glaube ich auch.
Gehen viele intuitiv den Weg dazu zu sagen, ah, wir haben noch gar keinen Kleriker dabei, wir haben keinen Priester dabei, wir müssen jetzt einen mitnehmen. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wäre es doch nett, wenn es nicht so sein müsste.
Sehe ich auch so.
Es ist sehr limitierend für eine Gruppe, so zu denken.
Ja, finde ich nämlich auch. Vor allem, die Frage ist natürlich, das ist ja auch immer eine Art von Trade-off, ne? Sind wir heute sehr in der D&D-Lore drin, aber so ist es eben. Finde ich auch.
Ich wünschte, es wäre Lore, es ist nur
Mechanik. Ja, stimmt, Mechanik, ja, stimmt. Also ich finde es aber eigentlich auch ganz cool, ist auch interessant, weil ich glaube, D&D 5 im Moment ist ja auch, weiß ich ja auch, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer D&D zocken. Also, was ich nämlich interessant finde, ist Folgendes. Es besteht ja immer ein Trade-off. Klar, ein Kleriker macht auch Schaden und so weiter, aber überleg mal, was für ein Damage-Powerhouse meine Gruppe gerade aktuell ist. Eine Kämpferin, Arcane Bogenschützin, ein Sorcerer, der hauptsächlich Damage-Spells hat, und ein Paladin. Also, die machen so viel Schaden, die bursten alles raus, theoretisch. Also, es ist richtig, richtig krass. Die brauchen 2-3 Runden, ist so ein großer Gegner weg. Einfach, aber richtig, richtig cool. Schnell. Ist auch cool, macht auch
Bock. Die spielen eher ein rotes Deck.
Genau, ja, absolut. Die spielen, ist eine sehr aggro-lastige Gruppe, und das ist auch cool und es macht denen auch Spaß und es ist auch geil. Ja? Aber das geht natürlich flöten ein Stück weit auch, ja, weil natürlich der Smite natürlich auch dann fehlt auf eine gewisse Art und Weise, ja, bei einem Kleriker. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, man könnte jetzt natürlich sagen, man nimmt die Rüstung und man gibt der Rüstung praktisch die Möglichkeit, irgendwie Healing Word immer mal wieder irgendwie zu casten oder sowas. Mhm. Wäre eine Möglichkeit, um dem Fortsetzung. Das ist so
ein, ich glaube, ich habe was.
Okay, ich bin gespannt.
Es ist ja eine Figur gegangen.
Ja.
Was für eine Verbindung hatte die denn? Die hatte, also der, es gibt ja irgendwie so einen, der war schon mal tot. Und welche Verbindung haben wir denn verloren?
Wie meinst du Verbindung?
Also zu der Welt, ne? Einer war schon mal
tot. Einer hatte diesen Stein. Der hatte diesen magischen Stein aus dem Tempel, Bernsteintempel. Und der konnte sogar heilen, der Stein.
Vielleicht. Also wäre jetzt ein Pitch von mir, werf mal die Spaghetti an die Wand. Der magische Stein aus dem Bernstein-Tempel ist nicht weg, aber diese Person ist irgendwie, keine Ahnung, weggeflohen über die Nebel, hat es irgendwie rausgeschafft oder so, ja. Aber man hat noch diesen Kristall. Und der Kristall ist einfach mit sowas aufgeladen. Und natürlich kann man den eventuell auch dann noch, ne?
Ja.
Irgendwie aufverbessern oder so. Aber dann ist es keine Schriftrolle. Es muss niemand diesen Spell lesen können. Das ist oft so als Problem. So, kann der Krieger jetzt hier die Schriftrolle lesen? Es ist einfach ein magischer Gegenstand mit einem Wort oder einer Verbindung dazu. Und der kann das. Der hat die Möglichkeit, 4 Ladungen in sich zu haben. Und man weiß auch nicht, wie man die wieder auffüllt. Kannst du dann über Spielleiter-Willkür machen oder später über Balancing, Upbeat, Downbeat. Und mit dem kann man Revivify zaubern. Oder halt ein Healing Word.
Ja.
Und die gesamte Gruppe hat Zugriff auf den.
Ja. Das ist ein cool. Ja.
Ende des Gesprächs.
Ende des Gesprächs, Punkt, fertig. Ich wünsche euch eine Rollenspiel.
Ich wollte nicht das Gespräch hören, ich wollte quasi meinen Punkt
und abschließen. Ich wollte auch deinen Punkt durchschreiben. Nee, Punkt, ich finde es mega geil. Orel, unser Kleriker, bleibt sozusagen bei ihnen über den Stein.
Genau.
Mega geil. Finde ich, ist perfekt. Ist gekauft, ja. Machen wir.
Und dann,
also außer der Spieler hat jetzt mega Bock, weil er hat auch gemeint, ihn würde auch Fullcaster total reizen. Er hat richtig Bock auch. Und wenn es jetzt frei ist, der Slot, vielleicht würde er das dann auch gerne machen. Dann habe ich gesagt, ey, wenn du Lust hast, das zu machen, kriegen wir hin.
Ja, dann mach. Ich glaube, das ist immer fair.
Aber wenn du das nicht willst, wenn du dabei bleiben willst, was alles einfacher macht auf jeden Fall, dann ist das eine mega Lösung.
Genau. Und ich glaube auch, einfach da Open Punkt. Mind zu haben und ein bisschen nachzubalancen. Wie gesagt, ist nur Spaghetti an die Wand. Denk auch mal drüber nach, ob
wie
du
ist das im Topf gelandet?
Die kommt doch aus dem Topf.
Die ist im Teller gelandet, ist die.
die ist schon mit
ein bisschen Pasta-Teller Basilikum. Mit dem großen Rand.
Mhm. Oh, total. Ich habe schon auch Lust auf Pasta heute.
Ja. Du meinst mit Spaghetti mit Tomate und Basilikum.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Okay. Basilikum.
Ja.
Liebe ich.
Liebe ich. Gut. Okay, gut.
Sidekick.
Sidekick.
Sidekick von ihm ist eine kleine Basilikumpflanze,
okay. Die läuft. Okay. Was könnten wir machen mit der Rüstung? Das ist so ein bisschen der, ist so ein bisschen der, das ist so ein bisschen der Punkt. Was könnte man da anschließen? Macht man
also, ich
mehr?
Glaube, die wurde, zu was wurde sie bis jetzt benutzt?
Nur getragen.
Okay, sie war cool, um sie anzuhaben und hatte ja. Sie sah nett aus. Okay.
Leider haben wir keinerlei Anhaltspunkte, weil so dieses ganze Frostthema hat bisher
das
noch
nicht. Es kommt in den Bergen.
Ich glaube auch, es kommt dann in den Bergen und man könnte das sicherlich auch nochmal, ich werde auch machen, dass in diesem Haus des Drachen wird es auch sehr kalt sein und alle werden frieren permanent und ihren Arsch schön ehrlich, um einfach das mal zu zeigen, was geht. Das machen wir auf jeden Fall, das ist klar und er gehört da ja auch ein Stück weit dazu. Die Frage ist, was passiert, wenn die Rüstung repariert wird? Also der Riss muss ja geschlossen werden, das wird gemacht werden, das können die da machen, diese Geisterpaladine, die können das machen mit Magic, das ist okay für mich. Aber erhöht sich dann nur sozusagen mechanisch nur die AC und das war's? Langweilig. So.
Würde ich auch nicht machen, aber kann man schon machen.
Genau.
Ich glaube, interessant wäre, auch Action Economy technisch, dass man was beschwören kann.
Ja, so ein Geisterpaladin, der hilft.
Ja, vielleicht, oder ein Geist dieses Drachens, könnte ich mir auch vorstellen. Oder die Rüstung selbst lebt.
So eine Animated Armor-Ding.
Genau, und quasi, es gibt so ein Abbild von ihr, das gemacht wird. Das fände ich auch sehr interessant. Dass man, nimmst so einen Zauberspruch aus Tashas oder irgendwie Sanatas Guide, die sind nämlich ganz gut gebalanced. Und da sucht man dann nach einer Existenz, die kommt dann und die hat einen eigenen Stat-Block und bei der kann man ein bisschen was auswählen. Und dann hat man einfach noch einen weiteren Kämpfer mit dabei. Ja. Was natürlich auch helfen würde, um das Schlachtfeld ein bisschen interessanter zu machen, hast eine Person mehr und Action Economy ein bisschen auf die Seite der Spieler ziehen würde. Dann, das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Coole Idee, ja. Gefällt mir.
Würde
auch eine geile Belohnung sozusagen für diese, also es gibt ja keine richtige Quest, aber also um das sozusagen kurz aufzumachen, die gehen da in diesen Tempel von Arginvost, ja, in dieses Ordenshaus und dort sind praktisch zwei Brüder und der eine Bruder, beides Paladine, die ihm gedient haben, der eine Bruder ist praktisch gefallen und ist vom Wahnsinn zerfressen und so weiter und einem schon was schon angedacht ist, zumindest die Möglichkeit ist da, den praktisch zu heilen oder zu besiegen. Aber man kann den sozusagen auch alles über Rollenspiel lösen hier an der Stelle. Und das wäre, glaube ich, eine coole Möglichkeit als Belohnung. Die Rüstung wird sozusagen repariert. Er wird Teil dieses Ordens oder hat zumindest die Option darauf. Ja, und dann hat er aber auch die Option, zurückzugreifen auf den Orden. Ja? Waffenbrüder, die Seite an Seite stehen. Das passt mega cool, was du sagst. Ja, geil.
Ja. Vielleicht kann man sowas wie Summon Fey könnte man umdichten, aber auch, also da gibt es ganz viele Zaubersprüche.
Muss man ja so den Zaubersprüch nicht benennen, kann man ja.
Ja, das Problem ist halt, also ich habe das, es gibt unterschiedliche Beschwörungszaubersprüche und du willst einen von den neuen haben.
Ja.
Denn die alten sind viel zu stark und da kannst du irgendwie so 28 Velociraptoren machen.
Ja, nein, das
ist ganz schlecht. Aber du willst einen von den neuen, der nur eine Identität beschwört, die dann an der Seite kämpft. Das ist auch nicht zu stark. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das kann man selbst als Bonus-Action noch irgendwie machen. Und dann kann man die einmal rufen und dann kämpft die an der Seite. Und gefühlt, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Rüstung selbst ein materialisierter Geist oder sowas ist. Oder also ich fand das immer gut in diesem einen Buch von hier Brando Sando, das ist das nämlich auch so, dass man bondet ja mit so einem Geist und der wird dann zu einer Waffe oder der wird auch zu einer Rüstung dieser Bond stärkt sich und ich fände es, glaube ich, nett, wenn diese Rüstung auch dann geheilt wird und so auf eine gewisse Art und Weise manchmal dann wieder echt sein kann und der Geist, der dem innewohnt, dann an seiner Seite kämpft.
Ja.
Und vielleicht aber auch allein nur die Präsenz des Geistes manchmal beschworen werden kann, um halt mit vielleicht auch mit dem Rollenspiel zu machen, um den halt mit dazu zu holen.
Ja.
Das ist nicht einfach nur ein Kämpfer, sondern vielleicht auch jemand, der sich noch an eine alte Zeit erinnert und vielleicht irgendetwas weiß. Vielleicht war der damals bei der Schlacht
mega
dabei.
Geil. Oder so. Das ist cool.
Das glaube ich, fände ich nett. Und dann hat man auch da wieder ein bisschen Screentime, ohne es zu sehr zu überreizen und hat so eine Beschwörung. Andere, was ich mir gedacht habe, ist Flügel.
Habe ich auch überlegt.
Flügel sind immer cool.
Einfach fliegen.
Flügel sind richtig gut.
Ja,
fliegen.
Ich wollte es gerade auch sagen, ja. Einfach fliegen, einfach Flügel für so einen Drachen, also so Drachenflügel aus der Rüstung, schon auch geil.
Ja.
Fühlt sich auch schon nach dem High-Fantasy-Shit an, den wir brauchen irgendwie. Also es wäre halt schon auch der Move. Der rein mechanisch coole Move, weil der Sorcerer wird jetzt eh Flight lernen bald und dann, ja.
Also im ersten, also ein First-Level-Spell ist Armor of Agathys und da kriegt man auch irgendwie Hitpoints und so. Und da gibt es, glaube ich, auch, wenn jemand dich angreift, kriegt die 5 Kälteschaden. Mhm. Das ist ja vielleicht auch ganz nett, wenn es nicht nur Grappling ist, sondern jetzt, wann immer jemand den haut,
wenn dich jemand haut,
kommt die andere Person für
W6 Schaden. Oder ein W6.
Ja.
Ich würde flat 5.
Ich würde einfach flat 5 machen, wie bei Armor ja. of Agathys.
Ja, ja.
Das fühlt sich auch immer gut an. Man keine 1 und denkt sich so, ah, wieder nur eine 1, sondern hat sie immer 5.
Ja, immer 5. Wäre schon cool auch. Ja. Das stimmt, das könnte man machen und dann wäre das so ein extra Ding praktisch. Das finde ich schön und ich finde auch, wie gesagt, ich glaube, Fliegen ist einfach auch.
Ich würde mir den Schuh nicht anziehen, wenn ich nicht müsste. Ich würde meinen Spielern kein Fliegen geben.
Ja.
Ich finde es enorm anstrengend, dass damit viel Content gecuttet wird und man schnell in so eine Marvel-Superhelden-Denke
reinkommt. Ja, ich weiß.
Aber es ist unheimlich geil.
Ja.
Ich lasse es immer zu und ich freue mich immer für die Spieler. Aber wenn meine Spieler sagen würden, lass mal diese Kampagne nicht fliegen. Okay, ja. Da wäre ich auch so,
bitte.
Da
wäre
ich down.
Ja. Also es ist folgendermaßen, pass auf, ich tendiere tatsächlich eher zu dem beschwörten Geist, weil es mega gut sich mit der Welt connectet, einfach.
Mhm. Ja.
Das ist sehr, sehr cool. Und Fliegen wäre auch noch was, könnte man als extra Ding noch für Level 3 Rarity-Stufe von diesen Gegenständen aufheben.
Also als nächstes Level
wenn ab, alle irgendwie eh fliegen oder so. Ja? Je nachdem, ob es überhaupt so weit kommt. Ich meine, die Kämpferin fliegt nicht von alleine. Der Sorcerer, nur wenn er es nimmt. Aktuell hat er es noch nicht genommen, den Spell.
Vorschlag zur Güte, levitieren. Die Flügel sind noch nicht so stark. Levitieren bist du nur so leicht über der Oberfläche, kannst du langsam hoch und runter schweben.
Ja, wir werden sehen.
Das ist auch ganz nett.
Wir gucken mal. Wir gucken mal. Cool. Finde ich auf jeden Fall geil. Kann man vor allem auch, wenn er jetzt auf Kleriker wechseln würde, könnte ich das einfach auch zu einer mittleren Rüstung machen.
Auf jeden Fall.
Und einfach die Rüstung genauso nehmen, wie sie ist. Fertig.
Na klar. Die Rüstung ist einfach seine Rüstung, egal welche.
Es ist egal. Klar, logisch. Mega geil. Cool. Finde ich sehr, sehr geil. Was lief gut? Ich sag dir mal ganz kurz, was ich mega geil finde. Ich finde geil. Rollenspiel Prepcast. PBT Art D&D. Das lief hervorragend heute. Das finde ich so geil. Einfach, da muss man sich halt mit dem hinsetzen und dann mit dem reden und dann weiß der auch sowas. Weißt du, auch so die so Toten Move. Reden aus. Es war 1:1 wie ein Move. Es war 1:1 wie ein Move. Ja. Finde ich richtig cool. Ja.
Interessant, dass oder du da auch, an Move denkst.
Nee, weißt du, woran ich vor allem an Move denken musste? Dann trinkt der und dann muss der so ein Geheimnis preisgeben. Das ist einfach ein Move. Entschuldigung, das ist einfach wirklich ein Move. Ne? Jemand erzählt dir ein Geheimnis, das er besser nicht verraten sollte. Das ist einfach ein Move-Ergebnis. Fand ich mega cool. Beispiel Breakfast, PBTA, D&D sind 2023.
Ich fand es interessant, dass du da an PBTA denkst. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, ich wäre da auch intuitiv nicht hingegangen, weil du kannst ja eigentlich alles in PBTA machen.
Ich fand es so interessant, weil du hast gesagt, es gibt ja den Spell, ne? Und dann sagst du so, aber das würde ich nicht machen wie den Spell, sondern ich würde eher so, dann gibt der so einen Geheimnispreis, dass er eigentlich nicht so preisgeht. Das ist so genau, das ist so den Spell als Idee und PBTA-Art. Das ist finde ich mega, mega cool.
Genau, finde ich auch schön, dass du quasi das auch so feierst, finde ich auch gut. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass halt die Magie sich dann irgendwie noch frisch anfühlt und es nicht so, der macht einen Saving Throw, der muss die Wahrheit sagen für eine W6 Minuten. Sondern das, was er auch davor geschätzt hat, man hat eine Weinknappheit und man umgeht das über den magischen Gegenstand und dann reden die auch noch gerne.
Mega geil. Und so, mein Star ist, der ist so mächtig, der kann sogar die Gastfreundschaft hört nicht mit dem Tod auf. Das ist das, oder diese soziale Komponente, das ist, glaube ich, mein Star. Ich mag auch so einen Paladin dieses Orden des Agrin Vost beschwören, auch mega, ist mega geil. Ich glaube, das wird den Spieler auch richtig gefallen, ist richtig geil, aber dieses mit den Toten reden, das ist mega cool. Mich wird saumäßig nerven, wenn die das ständig machen wollen, aber es ist richtig cool. Also,
genau, ich glaube, die Würze liegt darin, wann es gemacht wird und wie umständlich ist es auch zu machen
Voll.
Und wie oft geht es. Und total. Ich fand das auch super. Ich mag dieses In vino veritas, also dass der Gegenstand schon selbst in seiner Narration so ein bisschen was
voll, mit vorgibt. Ja.
Und hat mir auch gut gefallen, dass wir es irgendwie geschafft haben, Mechanik mit Story ein bisschen zu verknüpfen und quasi den Arc, den wir so ein bisschen verworfen haben, tatsächlich nochmal vielleicht mit einbringen zu können, um eine Mechanik auszugleichen, die im selben Zuge
gefällt beim mir auch sehr gut, ja. Gefällt mir auch sehr gut, das mit dem Stein.
Oder dass wir da cool drüber gestolpert sind, ja. Ist doch
geil.
Ist doch super.
Super. Richtig, richtig schön. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, was passiert. Es wird jetzt wird richtig, richtig spannend jetzt. Curse of Strahd, einfach, ich wiederhole es immer wieder. Gute Kampagne, sehr gute Kampagne sogar.
Ja, ich glaube das.
Eigentlich hätte ich es mal einfach bei Book zocken sollen, so wie es ist. Aber es macht mir viel zu viel Spaß, einfach Sachen abzuändern und dazu zu preppen.
Es ist ja nicht umsonst so, dass sich irgendwie auch Leute zusammensetzen und sagen, so, jetzt spielen wir es mal nach einem Buch, die schon seit 10 Jahren Curse of Strahd spielen.
Ja, ist genau so.
Ich glaube, das Grundgerüst ist schön und sehr inspirierend und hat auch wieder so eine D&D-Eigenart, dass halt das Genre darum erweitert wird. Ja. Es ist nicht einfach nur so Standard Sword and Sorcery, sondern es ist halt Gothic Horror plus D&D. Ja. Wie auch Odyssey, ne?
Ja.
Haben wir auch lange gemacht. Voll. Das ist ja auch quasi so Sandals und Swords plus D&D. Finde ich auch super. Und das
Bronze und Sandalen, ja. Ja, geil.
Swords und Sandals? Oder ist Bronze und Sandalen?
Ich weiß nicht genau.
Wie dem auch sei. Ich glaube, wenn wir über Bronze und Sandalen reden, gibt es nur noch eine Sache, die ich euch zu sagen habe. Folgt uns auf Patreon, schreibt uns einen Kommentar.
Ja.
Ich weiß nicht, oder keine Ahnung. Doch. Was macht man noch? Bewertet uns, empfiehlt uns weiter. Ich weiß nicht, was man noch hat. Schreibt uns Kommentare auf Spotify. Ich finde es wundervoll. Es kommt ja alles irgendwann mal bei uns an. Wir freuen uns über alles.
So ist es. Da bleiben wir nur noch, wie immer, dir und euch da draußen eine rollenspielreiche Woche zu wünschen und bis zum nächsten Mal.
Bye.
Ciao. Das war der Rollenspiel Prepcast. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns doch einfach auf Twitter. Dort findet ihr uns unter @rpp_cast. Oder auf Instagram, dort findet ihr uns unter Rollenspiel Prepcast.